Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 3. Juli 2025.
Andreas, hi, es ist Sommer. Wie sieht's aus in Rom? Was machen wir heute?
Ja, hi. Oh, es ist heiß. Es ist so heiß. Hm. Ja, meine Liebe, wir haben ja unseren Hörerinnen und Hörern versprochen beim letzten Mal, dass wir uns heute in den apostolischen Palast mal schleichen. Der ist ja noch leer. Leo packt ja gerade die Koffer, um nach Castel Gandolfo in die Ferien zu fahren. Da erzähle ich dir mal, wie du ungesehen über geheime Wege in den apostolischen Palast kämst.
Da bin ich schon mal gespannt. Was machen wir noch?
Dann erzählen wir, wie das aussieht, wenn die Päpste in die Ferien fahren. Mhm. Wie ist eigentlich so ein Papsturlaub?
Ich packe meinen Koffer.
Gehen die Zelten, gehen die Rudern, spielen die Tennis. Und das erzählen wir nochmal ausführlich. Und dann müssen wir aber, so leid es mir tut, auch nochmal auf einen aktuellen Fall eingehen, nämlich ein Gerichtsurteil, Deutschland bewegt. Da geht es um eine Melanie F. und um einen ganz furchtbaren Fall, über Jahrzehnte eines Täters, der mittlerweile schon in Haft sitzt. Da ging es um die Höhe des Schmerzensgeldes. Da hat es heute ein überraschendes Gerichtsurteil gegeben. Aber weißt du, es ist ja nicht unsere Schuld, dass die Kirche solche Fälle produziert. Da müssen wir halt drüber reden.
Da müssen wir dringend drüber reden, genau.
Aber zunächst gehen wir mal in den Apostolischen Palast.
Ja, und noch eine Sache in eigener Sache. So haben wir noch, oder?
Richtig. Ja. Ich habe mich nämlich total gefreut, weil die Resonanz auf meine Freunde von der Landpartie in Oldenburg, die war richtig groß. Super. Das hat mich ganz doll gefreut. Ich freue mich auch schon auf die Gäste. Im September gibt es wieder diese wundervolle Reise. Das ist für Menschen, die gerne mit anderen zusammen Ferien machen. Das ist eine sehr schöne Reise. Das ist auf E-Bikes, geht es von Florenz nach Rom. Nicht über blöde Straßen, sondern es sind ausgewählte Wege. Da gibt es zwischendurch Picknicks. Das ist eine ganz tolle Geschichte, kann ich wirklich empfehlen. Und ganz zum Schluss kommen die Leute immer zu mir nach Rom. Und abends gehen wir zusammen essen und dann schauen wir uns diese wundervolle Stadt an ganz geheimnisvollen Orten an. Und wer die letzten Plätze noch haben möchte für die Reisen im September und auch die Silvesterreise, der kann die Landpartie anrufen, nach meiner Freundin Petra Wiedenroth fragen. Die ist furchtbar nett, die kennt sich tierisch aus. Und die Telefonnummer ist 0441 570 68314. Ich wiederhole das nochmal. 0441 570 68314. Und wenn ihr kommt, dann sehen wir uns im September und im Dezember in Rom.
Sehr gut. Und die Leute dürfen auch, glaube ich, sagen, dass sie vom Podcast kommen, ne? Wenn sie da
anrufen. Ja, wenn ihr sagt, dass er vom Podcast kommt, dann kriegt ihr ein kleines Geschenk von mir in Rom. Also nicht vergessen.
Ich werde verrückt. Ich glaube, ich fahre von hier mit dem Fahrrad direkt los.
Ja, mach doch mal. Du bist
genau,
doch
das
so
ist doch hier von Stade aus. Von Stade nach Rom.
Ja, den Alpenpilgerweg. Das wäre ja toll. Brauchst du ein E-Bike über die Alpen.
Ich habe ein E-Bike.
Ach, du hast sogar ein E-Bike. Ja, wunderbar. Ich habe auch ein E-Bike. Dann könnten wir ja zusammen hier in Rom E-Bike fahren.
Das wäre verrückt. Ich weiß nicht, wie sicher das ist. Aber sag mal, der Papst, ne? Der fährt ja vermutlich kein E-Bike. Hat er jetzt seine Badehose schon eingepackt?
Ja, jetzt wollen wir erstmal in den leeren Palast gehen.
Ach ja.
Zusammen. Also pass mal auf, du kommst in Rom am Flughafen an, dann begrüße ich dich, nehme dich in Empfang, dann würde ich dich erstmal in dein Hotel bringen, dann ruhst du dich aus, dann machst du dich ein bisschen frisch und dann hole ich dich ab und dann gehen wir auf den Petersplatz.
Ja, kenne ich.
Kennst du, dann stehst du vor der riesengroßen Peterskirche vor einer großen Kolonnade. Dann gehst du rechts durch die Kolonnade. Dann stehst du nach wenigen Metern vor der Kaserne der Schweizer Gardisten und da ist ein großes Tor. Das ist der Eingang zum da ist der Eingang, der sozusagen in den Kirchenstadt führt. Da stehen Schweizer Gardisten, die halten dich an, weil da kannst du nicht einfach ran. Dann zauberst du ein Rezept aus der Tasche. Du brauchst ein Rezept. Du musst vorher zum Arzt gehen und sagen, du hast irgendein Wehwehchen. Und wenn du dem Schweizer Gardisten das Rezept zeigst und sagst, ich möchte zur Apotheke, dann winkt er dich durch.
Ach so, das ist ja verrückt. Geht auch Antibabypille wahrscheinlich nicht?
Nein, Antibabypille geht leider nicht, ging aber mal eine Zeit lang.
Okay.
Dann kommst du zum zweiten Sicherheitsring, da sind Gendarmen. Da musst du nochmal durch eine Sicherheitskontrolle. Die sagen auch, was wollen sie eigentlich hier? Wenn du sagst, ich habe ein Rezept, sagen die, aha, kein Problem. Dann musst du deinen Ausweis abgeben. Und dann darfst du zur Apotheke. Gehst gerade den Hügel hoch. Der Vatikan liegt ja auf einem Hügel, wie du weißt, der Vatikanische Hügel. In der Antike galt übrigens der Wein vom Vatikanischen Hügel, bevor der Petersdom da gebaut wurde, als einer der schlechtesten Weine von Rom. Also da muss kein guter Wein gewachsen sein. Ja. Du gehst den Hügel hoch, du gehst vorbei am Postamt, da muss ich meine Telefonrechnung bezahlen. Mhm. Das ist ein wundervolles Postamt, das ist wunderschön, da ist nie was los, da brauchst du nie in der Schlange stehen, das ist ganz toll. Mhm. Die Beamten, die kennen dich schon und sagen dann, hallo Andreas, da bezahlst du deine Rechnung. Dann gehst du auch am Supermarkt vorbei, der ist da auch, und dann gehst du in die Apotheke. Es gibt zwei, links ist die Apotheke, die ist riesig. Ach. Die haben alles, die sind ganz toll bestückt, auch alles das, was es in Italien nicht gibt, das kriegst du alles da. Und genau gegenüber ist eine wundervolle, riesige Drogerie. Mhm. Da bekommst du also nicht nur Medikamente, sondern da kannst du auch deinen neuen Kajalstift kaufen.
Oder Duschgel oder was
Duschgel oder einen neuen Lippenstift.
Ganz wichtig.
Irgendwie sowas, all diese Sachen kannst du da bekommen. Und nehmen wir mal an, du würdest dann ausbüchsen.
Also ich würde es,
statt zurückzugehen zum Kontrollpunkt der Gendarme, einfach den Hügel weiter hochgehen.
Aber erst aus der Drogerie raus, oder?
Direkt aus der Drogerie raus und dann gehst du den Hügel weiter hoch und links kommst du nicht mehr weiter, weil da stehen zwei Schweizer Gardisten und die bewachen den Eingang zum Belvedere-Hof. Da kommst du nicht vorbei, weil die kontrollieren dich und würden sagen, sie haben nur ein Rezept.
Haben schöne Hosen.
Tut mir leid, hier geht nichts. Also gehst du einfach nicht an denen vorbei, sondern gehst zu einem großen Brunnen. Das ist ein Brunnen, in dem es ein Piratenschiff, also richtig großes Piratenschiff, also kein Witz, es ist ein nachgebautes Piratenschiff, ist in einem Brunnen. Und hinter dem Piratenschiff ist eine Stahltür.
Im Brunnen drin oder hinter dem Brunnen?
Hinter dem Brunnen. Du musst erst zu dem Brunnen gehen.
Ich muss nicht tauchen.
Wenn du um den Brunnen herum gehst, stehst du vor einer Stahltür.
Ja.
Das ist der alte, alte Eingang in den Apostolischen Palast.
Nein. Aber der ist nicht bewacht?
Der ist nicht bewacht. Da ist eine Stahltür. Wenn du die aufmachst, dann kommst du auf die originale alte Reitertreppe. Weil
jetzt
die Päpste,
hör mir auf.
Die Päpste sind nicht in den über den Haupteingang, so wie das heute ist, in den Apostolischen Palast gegangen, sondern sie sind über diese Reitertreppe, und zwar nicht auf Pferden, weil Pferde sind für diese Strecke ein bisschen zu nervös, sondern auf Mulis. Mulis sind ja, wie du weißt, eine Kreuzung aus Eseln und Pferden, und die sind also ganz ruhig. Und diese Mulis haben auf dieser Treppe, die Steine sind extra so gelegt, dass die Mulis nicht ausrutschen. Das sind keine Treppen. Sondern die sind so gelegt, dass es für die Mulis angenehm war. Und dann traben die Mulis bis ganz nach oben. Das sind fast 5 Stockwerke. Und dann würdest du ganz oben mitten in den Vatikanischen Museen rauskommen, und zwar genau am Cortile del Belvedere, am Belvedere-Hof. Da würdest du vor der Laocoon-Statue stehen. Das ist der alte geheime Weg in den Vatikan. Nehmen wir mal an, es würde dir gelingen, des Nachts dort hineinzukommen. Dann würdest du in diesem wunderschönen Belvedere-Hof stehen, nachdem du diese Treppe hochgekommen bist. Und dann würdest du dich geradeaus schleichen, und dann kommst du in einen riesigen Saal, in dem eine gigantische Porphyrvase steht. Die ist riesengroß. Es ist eine Vase aus einem ganz harten roten Stein, den nennt man Porphyr. Und in dieser Vase soll Kleopatra in Eselsmilch gebadet haben.
Natürlich. Natürlich, das möchte ich auch tun. Mitten in der Nacht mit meinem Rezept für die Vatikanische Apotheke in der Hand. Finde ich einen super Plan.
Wäre das nicht, das wäre nichts für dich mit der Eselsmilch?
Also mit Milch habe ich es ehrlich gesagt nicht so, egal von wem.
Okay, also gut, also das ist natürlich eine Legende, das ist in Wirklichkeit, war dieses Riesengefäß in einem Park des Kaisers Nero, und während großer Partys wurde die schlicht und einfach mit Wein gefüllt.
Also da,
da passen mehrere Fässer Wein rein, also das wird Kleopatra und der Eselsmilch ist Unsinn, aber wo wir schon bei Apotheken und Drogerien und Kosmetik sind, genau gegenüber von dieser riesigen Vase ist eine Statue des Liebhabers von Hadrian. Hadrian war verheiratet, aber er hatte einen Liebhaber, also er war bisexuell, und diesen Liebhaber Antino, den hat er über alles geliebt, und es gibt eine ganz schreckliche Geschichte. Die beiden machen eine Reise nach Ägypten. Und auf dem Nil ist dem römischen Kaiser Hadrian heiß, und der sagt, geh doch mal bitte zum Wasser runter und hol mir einen Eimer Wasser, dass ich mich übergießen kann. Dann geht also Antinous runter, nimmt einen Eimer und will den füllen und sieht dann im Spiegel des Wassers seine erste Falte, und dann bringt er sich um.
Okay, so ähnlich ging es, glaube ich, jetzt auch der Frau von Jeff Bezos, aber die hat dann Botox genommen. Jetzt aktuell ging es durch die Presse. Aber ich lenke ab. Nein, also solche Statuen stehen da rum. Das ist ja nicht
also,
zu fassen.
Dann könnte man, du meinst, dass das die ganze Botox spritzt man sich unter die Haut, oder?
Ja, in die so Stirn und so. Dann um sie hier dieses sehen jetzt die Zuschauer nicht, aber hier meine Zornesfalte, ich nenne sie lieber Denkerfalte, die
verschwindet dann
nicht. Die verschwindet dann. Kann also, aber auch sehr viel schief gehen.
Antino hätte also sich das Leben verlängern können, wenn er dieses Zeugs gehabt hätte wahrscheinlich.
Ja, das wohl. Ja, dann wären sie, ja, aber ob sie dann glücklicher, also, aber auf jeden Fall, also mich wundert, dass so eine Statue dann da auch rumsteht von so jemandem,
der
bisexuell
also,
war.
Genau, bisexueller Hadrian, also dann kommst du da raus und jetzt würden wir beide natürlich mal so langsam in Richtung des Apartments des Papstes gehen.
Mhm, ja.
Es ist ja mitten in der Nacht. Du hast es geschafft, in den Apostolischen Palast
verrückt
zu kommen.
Mhm.
Und hast es jetzt schon geschafft, bis in diese große Rotonde. Dann kommst du aus dem Museum, das dieser Teil des Museums heißt das Museum von Pio Clementino. Da kommst du jetzt raus durch eine große Tür und schleichst dich die Treppe runter.
Gut.
Und dann, wenn du dich die Treppe runtergeschlichen hast, dann gehst du nach links, da stehst du in einem riesigen Innenhof. Da hat der Papst früher Hof gehalten. Und durch diesen Innenhof, wenn du den ganzen entlang gehst, kommst du in den Hof von Sixtus IV. Und im Hof von Sixtus IV. Gibt es einen Fahrstuhl, den kann man nicht bedienen wie einen ganz normalen Fahrstuhl. Also da gibt es nicht einen Knopf, wo man mit hochfahren kann, sondern man braucht einen Schlüssel.
Mhm.
Nehmen wir mal an, du hast diesen Schlüssel nachgemacht.
Natürlich.
Dann kannst du vom Hof Sixtus IV. Mit dem nachgemachten Schlüssel hoch bis in den Stock des Papstes fahren. Und dieser Fahrstuhl, der geht nur in das Apartment des Papstes.
Wow.
Und da kommst du dann raus. Und da bis zu dem Zeitpunkt, weil der Papst ist ja nicht da, wärst du jetzt in dieser großen Wohnung erst einmal allein.
Schön in sein Bett legen, da mal eine Runde schlafen. Oder gucken, was er für so eine Badewanne hat, so und so. Ja, interessant. Und sag mal, wieso, du konntest mir das so genau schildern, als ob du da schon x-mal durchgegangen wärst. Machst du so eigentlich so mit deinen Fahrradfahrern, da gehst du eigentlich da so rein, jeder hat sein Rezept dabei und dann verschwindet ihr da und dann taucht ihr beim Papst. Das sind eigentlich die Erfolge deiner Reisen, oder? Kann das sein?
Ja, manchmal, wenn es nicht so viele Leute sind, kann ich den Vatikan bitten und sagen, also wir würden gerne mal in eine Stelle gehen, wo die Menschen normalerweise nicht hinkommen. Und das geht dann. Also das geht, dann dürfen wir in diesen Gang zum Beispiel.
Ach was.
Ja, da dürfen wir da rein. Dann kann man mal sehen, wie man sich in den Vatikan schleichen könnte, wenn man es geschickt anstellt.
Wann schreibst du eigentlich deinen ersten Vatikan-Krimi?
Wenn ich jetzt mit meinem Buch über Leo den 14., das ist ja mein dritter, ich habe schon zwei Vatikan-Krimis geschrieben.
Ach so, siehst du, ich weiß wieder nichts. Ja, Entschuldigung, hast du nicht
Macht
gelesen?
Macht ja
nichts. Ja.
Der eine war mein allererstes Buch überhaupt, Der Stille Gott der Wölfe. Und der zweite hieß die Petrusakt. Und jetzt schreibe ich, wenn ich mit dem Papstbuch bin, schreibe ich wieder einen Thriller.
Ach, machst du wirklich? Ach, gut.
Ja. Jetzt schreibe ich wieder einen Thriller.
Sehr gut, das wird der Knaller. Das weiß ich jetzt, das spüre ich.
Siehst du, genau. Und im Apartment des Papstes, jetzt nehmen wir an, du hast das geschafft, also du bist jetzt da oben, kommst du erstmal in den Vorraum. Und der Vorraum ist total interessant, weil Papst Paul VI. Da seine Gäste empfangen hat.
Mhm.
Und Papst Paul VI. War ein sehr schüchterner Mensch. Der schaffte es nicht, Leuten zu sagen, dass er sie einfach nicht mehr erträgt. Also du kannst dir ja vorstellen, also wenn ein Papst einen Gast zu Besuch hat, dann ist der Gast natürlich ganz aufgeregt und will ganz viel und ganz lange mit dem Papst reden. Weil das wird er wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben tun.
Mhm.
Und weil Papst Paul VI. Das einfach nicht schaffte, zu sagen, jetzt gehen Sie endlich, ich halte es nicht mehr aus. Gibt es unter diesem Tisch Empfangsraum einen Knopf, den hat Paul VI. Da anbringen lassen. Wenn der da drauf drückte, unter dem Tisch, das sah der Gast nicht,
dann
geht im Nebenzimmer eine Lampe an und dann merkte der Sekretär, oh Gott, der Papst ist im Bedrängnis, er wird gerade in Grund und Boden gequatscht.
Das hast du mir mal erzählt, ja, das stimmt. Ja, genau. Aber der weißt du, das Alfred Biolek, den kennst du doch bestimmt noch, oder? Der
hatte
eine Räuspertaste an seinem Stuhl. Der saß immer in der Sendung, der musste sich immer zwischendurch so räuspern, gerade im hohen Alter. Und dann hatte er so einen Knopf und immer wenn er dann drauf gedrückt hat, ist sein Mikro ausgegangen, sodass er sich räuspern konnte. Da musste ich gerade ein bisschen dran denken.
Siehst du, genau. Naja, und dann kämst du also weiter auf einen großen Flur und dann kommst du in die sehr bunte Kapelle der Päpste, die ist ziemlich klein, die ist sehr modern, also überall buntes Glas, also ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Man denkt ja so eine päpstliche Kapelle, päpstlichen Palast, also so ganz alt. Und nein, ist alles ganz modern, ganz moderne Glasfenster. Und da stand viele, viele Jahre, und ich bin echt gespannt, ob die Leo da wieder hinstellen wird, eine kleine Glasschatulle. Auf der linken Seite neben dem Altar, das war eins der 26, glaube ich, Knochenstücke von Petrus, dem Petrus.
Mhm. Petrus, nicht Petrus. Also einfach nur dem Petrus.
Ja. Dem Petrus, dem der natürlich Jesus Christus auch als Toten gesehen hat und der unter dem Petersdom begraben worden sein soll. Da hat man das Grab entdeckt und in dem sind einige Knochenstücke gefunden. Und Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, ich möchte, wenn ich als Papst regieren muss, dass Petrus in meiner Nähe ist. Deswegen lag eines der Knochenstücke immer neben dem Altar.
Ja, tja, also manche Leute haben auch wirklich so interessante Vorstellungen. Aber gut, ja, hat man mal eine DNA-Analyse eigentlich gemacht? Ob das nicht, dass nachher ein Frauenknochen war oder so? Das ist eine ganz andere Region.
Ja, man hat, das ist das Rätselhafte daran, man hat tatsächlich eine Analyse gemacht und in der Tat ist es das Knochenreste eines etwa 60-jährigen Mannes, der aus dem Nahen Osten stammt. Es beweist nicht, dass es Petrus ist.
Nicht
aber
zwingend, aber gut. Der Glaube ist ja auch was Schönes manchmal.
Genau, aber wie gesagt, das Apartment ist ja gerade leer. Übrigens, wenn du jetzt weitergehen würdest in Richtung Schlafzimmer des Papstes, kommst du durch ein ganz kleines Durchgangszimmer. Das ist aber weltberühmt, das Zimmer kennt kein Mensch. Aber das Fenster kennen alle, weil das Angelusfenster, da wo der Papst am Sonntag den Angelus betet, das ist ein ganz kleines Zimmerchen, das hat so wenige Quadratmeter.
Das denkt man gar nicht. Ich dachte immer, das ist ein riesen.
Nein, das ist winzig. Da passt gerade mal ein Schrank und zwei Stühle rein.
Ja.
Das ist nur das Durchgangszimmer. Im Grunde auf dem Weg zum Schlafzimmer und zum Badezimmer des Papstes, da muss man durch. Und das ist das Angeluszimmer.
Okay.
Und da ich mal denke, du willst da ja nicht ins Schlafzimmer vom Papst.
Nur wenn er nicht da ist.
Genau, und dann können wir den Palast jetzt ja auch wieder verlassen. Wir können ja irgendwann nochmal wieder zurückkommen, wenn du willst.
Unbedingt, also klingt alles sehr interessant. Ja, sehr gut. Ja.
Hingegen nach Castel Gandolfo war das früher ganz einfach. Also du konntest, weil solange das ein ganz normales Museum war und der Papst da nicht wohnte, konntest du einfach den Ticket kaufen und ins Museum gehen. Das ist heute immer noch so. Also der Hauptpalast von Castel Gandolfo ist weiterhin ein Museum. Der Papst ist in eine Nebenvilla eingezogen, die sogenannte Villa Barberini.
Ist er jetzt schon eingezogen oder wenn er
da jetzt auch nicht zieht er jetzt diese Woche ein?
Ach, diese Woche schon. Auch diese einfach, weil es zu heiß ist in Rom, oder?
Ja, es ist so heiß, dass kein Mensch mehr das aushalten kann. Also das ist, also ich musste heute Morgen ein Treffen, weil mein Sohn sich um einen Job bewirbt. Und er musste in einem Büro vorstellig werden, wo er seine Unterlagen mitbringen musste. Ja. Und er hatte sie auf dem Tisch liegen lassen.
Ach,
und ich wusste aber, wie wichtig ihm das war. Deswegen habe ich gesehen, oh Gott, die Unterlagen liegen da noch. Da bin ich runtergelaufen zu meinem Fahrrad, das in einem kleinen Innenhof steht und merkte, dass irgendein böser Mensch mir die Luft rausgelassen hat.
Nein.
Dann bin ich raus auf die Straße und wollte mir ein Mietfahrrad, ein Lime mieten. Die stehen in Rom zu Hunderten herum. Ja. Hab aber gemerkt, dass meine nette Frau mir zum Geburtstag ein neues Handy geschenkt hat. Und auf dem neuen Handy war der Lime-Account nicht drauf. Also musste ich nach oben laufen, hab meine Fahrradpumpe genommen, das alte Handy aber vergessen, bin nach unten gegangen und versucht, das Fahrrad aufzupumpen. Hab dann gemerkt, die Fahrradpumpe war kaputt.
Bei wie viel Grad müssen wir uns das Ganze
bei
vorstellen?
Bei 40 Grad im Schatten bin ich dann wieder nach oben gelaufen, hab die Fahrradpumpe in die Ecke geworfen, hab das alte Handy genommen, bin mit dem alten Handy zu dem Leim gegangen, hab das Leim entriegelt und hab gemerkt, es fährt nicht, weil das Fahrrad war kaputt.
Läuft
dann
bei dir.
Musste ich ich würde mal schätzen, 1,8 Kilometer Joggingstrecke hinlegen, bis ich das nächste freie Leim gefunden habe. Das habe ich dann entriegelt und bin wie ein Irrer in dieses Büro des römischen Verwaltung gefahren. Das war in der Nähe vom Circus Maximus, also liegt ganz toll. Als ich da ankam, saß mein Sohn ganz entspannt in dem Gespräch mit diesen beiden Angestellten der Behörde. Die starrten mich entsetzt an und sagten, Gott, wie sehen Sie denn aus? Sie sind ja schweißgebadet. Also mir standen die Haare zu Berge, der Schweiß lief also in Strömen in mein Polohemd.
Von deinem Sohn noch.
Das ganze Polohemd war wie, als wäre ich im Swimmingpool gewesen. Ich konnte dann noch sagen, tut mir leid für meinen Aufzug. Die junge Dame sagte zu mir, setzen Sie sich doch erstmal. Also die war ganz besorgt. Ich habe dann die Unterlagen von meinem Sohn auf den Tisch geknallt und habe gesagt, das hast du zu Hause vergessen. Und dann sagte er, ach so, stimmt ja, danke, Papa.
Oh Gott.
Und dann bin ich aus dem Büro wieder raus und habe gedacht, ich bin gleich tot. Und da ist mir was passiert. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe dann unten auf der Straße einen jungen Mann eine Flasche Wasser abgekauft. Hm. Habe diesen halben Liter kaltes Wasser in mich hineingeschossen. Und dachte danach, ich glaube, jetzt falle ich tot um. Weil ich war also völlig dehydriert. Aber gesagt, das wollten wir ja alles gar nicht erzählen. Also
ja,
wie gesagt,
muss Liebe zum eigenen Kind sein.
Ja, anders ging es ja gar nicht. Nee. Also der hatte
wahrscheinlich hätte er die Unterlagen gar nicht gebraucht, aber lassen wir das.
Heike, da möchte ich jetzt wirklich nicht drüber nachdenken. Entschuldige,
ich habe nichts gesagt. Ja.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, also seine
Heiligkeit. Du bist urlaubsreif, wolltest du sagen.
Ich bin auch urlaubsreif, aber der Papst ist auch urlaubsreif. Mhm. Der kommt jetzt also in diesen Tagen in Castel Gandolfo an. Er wird in dieser Villa Barberini, wenn du auf Castel Gandolfo zufährst, dann kannst du links zum Apostolischen Palast fahren und rechts gibt es eine Straße, die führt in den Park. Und da an dieser Straße liegt der Palazzo Barberini. Ich denke, dass die da jetzt Sicherheitsvorkehrungen vortreffen müssen, weil der Palast liegt ziemlich nah an der Straße. Sehr, sehr idyllisch, also sehr viele Bäume. Es gibt ja ein Schwimmbad da oben. Mhm. Ich weiß nicht, ob Leo das benutzen wird, aber so wie ich ihn einschätze, ja. Das
aber
hat
es
sich
gibt
Johannes
keine Fotos von Päpsten in Badehose, oder? Da wird
doch.
Schon ach, gibt es?
Doch,
da.
Ja. Es hat also, ich kenne dieses Foto, das wird seit Jahrzehnten ohne Erfolg Zeitungen für viel Geld angeboten. Ich weiß nicht, wer das geschossen hat. Ich habe das schon ein paar Mal in der Hand gehabt, aber die meisten Zeitungen mit der Papst in Badehose. Johannes
ja, aber
Paul
welcher
II.
Papst?
Johannes Paul II.
Ach so, okay, ja, wenn du sagst, der Papst, kann ich ja was weiß ich, wie viele Päpste du da schon hattest. Ne? Du hattest ja,
genau.
Hätte ich fast
also,
ja.
Also der, das okay. Muss irgendein Mitarbeiter geschossen haben. Und bisher
und
haben
ist das eine schwarze Badehose oder ist die
genau, bisher
schwarz?
Haben, schwarz.
Aber
bisher
so eng anliegend, wie in Frankreich vorgeschrieben, oder doch eher so Boxershorts?
Nee, eher so eng anliegend.
Weiter
und
frage ich nicht.
Ja. Dieses Foto hat... ging also schon ganz oft an Presse, auch an Zeitungen, für die ich gearbeitet habe, denen ist das angeboten worden. Und die haben immer gesagt, nee, also das ist jetzt erstens viel zu teuer und zweitens auch zu blöd, sowas zu machen. Aber das Bild existiert.
Okay, du hast es gesehen.
Ich habe es gesehen und Franziskus hat das Schwimmbad und den Palast, wie du weißt, ja nie benutzt. Mhm. Aber ich weiß, dass das Schwimmbad wieder hergerichtet worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bei der Hitze Leo der 14. jetzt sagt, also da unten zum Meer ist mir eigentlich zu weit. Es ist hier sehr.
Dann haben alle ihr Handys gezückt, ja.
Genau, der See von Castel Gandolfo unten ist auch sehr schön, aber da kann er eigentlich auch nicht hin. Also wäre dieses Schwimmbad schon eine ganz gute Idee. Also die Säle sind mittlerweile klimatisiert, das waren die lange nicht. Mhm. Und es gibt einen weltberühmten Ort in Castel Gandolfo, also der ist auch jetzt in dem Museum zugänglich, der ist wirklich weltberühmt, aus einem ganz einfachen Grund. Der Erfinder des Radios, das war ja ein Italiener, Herr Marconi.
Aha, okay.
Der hat den ersten Kurzwellensender, den es auf der Welt gab, das war eine Verbindung zwischen Castel Gandolfo und der Peterskirche. Also das erste Mal, dass auf Kurzwelle zwei Gebäude miteinander verbunden wurden, das war Castel Gandolfo und das war der Apostolische Palast, sodass der Papst in den Ferien über Radio mit seinen Mitarbeitern unten im Vatikan kommunizieren konnte.
Also die Synapsen, die aber auch in deinem Gehirn immer so springen, ne? So von der Badehose bis zum ersten Radio, also das ist, ich bin immer wieder schwer beeindruckt.
Genau. Und was ich auch noch toll finde, ist, es gibt noch eine andere Stelle in Castel Gandolfo, die ist wunderschön. Es hat einen Papst gegeben, der war ein ganz fanatischer Reiter. Mhm. Das ist aber schon 200 Jahre her. Der hat sich immer sein Lieblingspferd genommen und ist dann durch die Wälder von Castel Gandolfo im Vollgas galoppiert, so schnell, dass seine Leibwächter ihm nicht folgen konnten. Der ist da wie ein Irrer durch die Büsche galoppiert, ist dann aber zweimal schlimm vom Pferd gefallen, hat sich die Schulter verletzt und dann sind seine Verwandten angerückt und haben gesagt, also Heiliger Vater, bitte lassen Sie das mit diesen wilden Galoppaden. Das ist ganz spannend. Also dieser große Park, habe ich dir ja schon von erzählt. Ja. Also wenn du noch mal heiraten willst.
Weiß ich jetzt nicht. Aber gut, ja.
Also
ich
wenn
melde
du
mich dann.
Solltest du also noch mal katholisch heiraten.
Ja, das wird ja noch mal ein bisschen schwieriger für mich.
Dann hast du das Recht, im Palast von Castel Gandolfo deine Hochzeitsfotos machen zu lassen.
Okay, muss ich meine ganzen Beziehungen zu dir spielen lassen, damit ich mir das gelingt. Vielleicht ohne noch katholisch zu werden, aber das wird nichts.
Nee, ohne katholisch wird es ganz schwierig. Aber wenn du also katholisch heiraten solltest, dann hast du zwei Privilegien. Du darfst die Fotos in diesem Park machen lassen. Mhm. Und innerhalb der ersten 6 Wochen nach der Hochzeit gibt der Papst dir die Hand.
Ach so, okay.
Also du kannst ja über deine derzeitige Beziehung nochmal nachdenken.
Ja, nur damit mir der Papst die Hand gibt. Genau, wechsle ich den Glauben und heirate dann. Wen, ist ja egal, Hauptsache er gibt mir die Hand. Super.
Genau.
Ah, herrlich, gut. Ja,
ja
dann
und
haben wir,
da ist also jetzt gerade der Papst und es gibt, die Gebäuderäume sind also relativ großzügig. Mhm. Der schönste ist eigentlich die Küche, weil die Küche liegt direkt über dem See. Und da weht immer so eine frische Brise rein, also ohne die fiese Klimaanlage.
Ja.
Und dort kann man also ganz toll auf den See runtergucken. Also ich bin ganz sicher, dass Leo diese Aussicht genießen
und
wird.
Und nimmt er seine Köchin oder Köche mit und dann machen die da eben die entsprechende Kost.
Ja, ich glaube, dass der wird drüben in der Villa Barberini essen oder auch in den Parks. Da gibt es ganz viele. Es gibt ein Gästehaus, da dürfen auch Besucher hin. Also wenn du dir das mal angucken willst, glaube ich, könnte ich dich da durchaus mal hinbringen. Das ist unten am Bauernhof, weil der Bauernhof liegt unten. Da gibt es also Hühnerställe und Schafe. Und da gibt
sind
es
das auch die gesegneten Schafe für den Schal? Sind
nein, die Schafe
sind woanders.
Die kommen woanders
her. Die Schafe.
Aber es gibt da ganz viele Olivenbäume und ganz viel Wein. Und du kannst da, also da gibt's auch, die machen auch eigenes Brot. Die haben eine eigene Molkerei. Mhm. Und du kannst also da, das ist eines der begehrtesten Souvenirs, die es in Rom gibt. Du kannst in zwei Bars, jetzt verrate ich dir mal einen Tipp, super Tipp.
Noch einen. Jetzt weiß ich schon, wie ich heimlich in sein Schlafgemach komme und jetzt noch ein Tipp. Gut.
Richtig, ja. Eines der begehrtesten Souvenirs, das es gibt aus Rom, sind also nicht nur irgendwelche doofen Anstecker oder
Schlüsselanhänger mit Papst
Schlüsselanhänger drauf. Oder was weiß ich, der Kühlschrankmagnet mit Castel Gandolfo.
Ja.
Sondern, was die Leute ganz toll finden, du kannst in zwei Bars, aber nur in diesen beiden Bars in Castel Gandolfo Milchprodukte kaufen, die vom päpstlichen Bauernhof kommen. Und da steht dann drauf,
noch besser.
Joghurt aus der Produktion von Papst Leo dem 14. Und Milch aus der Produktion von Papst Leo.
Aber dann mag man das ja gar nicht zu sich nehmen, weil das ja so besonders ist. Ich meine, dann kaufe ich das da und dann will ich es aufbrauchen und dann hänge ich mir die Packung noch irgendwo hin, oder wie? Weil das so besonders
ist. Ja, vielleicht kannst du es ja.
Schmeckt das besser?
Also ich muss sagen, die Milch ist gut. Das Joghurt war auch sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich, vielleicht liegt es auch daran, dass man denkt, dass es sowas Besonderes ist, dass der Joghurt sehr, ganz besonders lecker schmecken muss.
Aber na gut.
Also wenn du mal ein wirklich ausgefallenes Geschenk brauchst, das gibt es nämlich auch noch. Es gibt Milch, Joghurt und Olivenöl. Es gibt auch Olivenöl aus der Produktion des Papstes.
Ich würde das Olivenöl nehmen, vor allen Dingen auch, wenn ich den Transport mir so überlege, weil so Milch oder Joghurt dann noch im Flieger und dann irgendwie 40 Grad noch und so, nee.
Mm-mm. Stimmt, aber mit Olivenöl, das wäre doch mal so eine Idee. Also wenn du dann bei dir zu Hause bist und träufelst auf deinen Salat, der aus glücklicher Anbau in Norddeutschland kommt, über deine Tomaten noch so ein bisschen... Ja. Päpstliches Olivenöl, also wenn du deine Freundin einlädst, also sagst du, pass mal auf.
Fülle ich immer wieder so ganz billiges Olivenöl nach in diese Flasche. Das kann ich dir schon mal versprechen.
Also wenn du deinen Freundinnen sagst, heute Abend gibt es mal einen ganz tollen Mädelsabend mit päpstlichem Öl auf meinem Salat, ich glaube, dann rennen sie dir die Bude ein,
oder? Ich weiß
oder?
Nicht, was du dir so, wie du dir die norddeutschen Frauen so vorstellst, aber du hast doch selber eine geheiratet. Ich weiß nicht, würde sie dir die Bude einrennen, wenn du sagen würdest, päpstliches Olivenöl?
Also ohne meiner Frau allzu nahe zu treten, die ist schon so lange in Rom, dass ich glaube, ein Norddeutscher ist wenig übrig geblieben, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Vielleicht der norddeutsche Humor, das werden wir bald mal austesten. Aber wir reden jetzt hier so lustig vor uns hin. Es
Entschuldigung,
gibt hier auch noch
ja,
Ernst. Müssen, nein, ich finde das ja herrlich. Du weißt, ich könnte mit dir stundenlang über alles mögliche ratschen und tratschen.
Ja, wir müssen jetzt noch mal ernst. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt noch mal ernst reden.
Ja.
Ich weiß, der Übergang ist, du hast ja auch mit diesen Problemen nicht direkt zu tun gehabt, aber das davon erfahren. Ich habe dir schon gesagt, wir sind in den Apostolischen Palast gegangen.
Ja.
Im Apostolischen Palast gibt es ein Beispiel, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mich immer etwas sprachlos. Da sieht man auf einem der berühmtesten Freskos der Welt Papst Julius II.,
sag mir noch ungefähr die Zeit von dem, weil ich weiß, dass
wir sind im 16. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert. Und auf einem anderen Fresko ist ein Junge abgebildet, der zu dem Zeitpunkt, als Julius II. Papst war im 16. Jahrhundert, als Geisel am päpstlichen Hof war. Und das war der sehr junge Herzog von Gonzaga. Der muss da so 15, 16 gewesen sein oder noch ein bisschen jünger. Und man sagt dem Papst nach, dass er sich an diesem Jungen vergangen haben soll. Das kolportiert man im 16. Jahrhundert. Ja, das ist, den sieht man auf diesem weltberühmten Fresko der Schule von Athen.
Aber das wurde nur als Geschichte so erzählt oder gab es irgendwelche Konsequenzen?
Das hat nie Konsequenzen gegeben, aber diese Geschichte hat sich sehr hartnäckig gehalten. Oh. Da sind wir jetzt auch schon bei einem Thema, über das wir leider reden müssen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein kleines bisschen enttäuscht, weil Papst Leo XIV. Hat sich jetzt ja vor wenigen Tagen zum ersten Mal über die Ehelosigkeit, also den Zölibat, geäußert.
Ja, sag mal, was hat er genau gesagt?
Hat ein weiteres Mal gesagt, dass es ein Geschenk sei, dass er schon in Erinnerung an den heiligen Augustinus sagen möchte, dass das Zölibat eine Gabe ist, die anerkannt, bewahrt und gefördert werden muss. Aha. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dass es angesichts dessen, was sich in den vergangenen Jahren abgespielt hat und das, was in den vergangenen Jahren auch bekannt geworden ist, würde ich vor allem von der Spitze der katholischen Kirche mal so ein bisschen mehr nachdenken, mir wünschen, ob das wirklich das Pflichtzölibat,
ne? Ja, ja.
Ob das Pflichtzölibat ja wirklich.
Stimmt, man könnte es ja freiwillig machen, ne? Ich meine, wenn da Leute drauf schwören und sagen, ich kann hier nur Priester, Kardinal, Bischof, was weiß ich sein, wenn ich auch so lebe, zölibatär lebe, dann kann er das ja gerne machen, aber die anderen könnten doch, also zum einen spielst du, glaube ich, gerade an auf die ganzen Missbrauchsfälle, wobei wir sagen, nicht das Zölibat ist die Ursache für Missbrauch, aber sicherlich begünstigt es das bei einigen, sprich sexuelle Unreife, keinerlei sexuelle Erfahrung, die dann irgendwann dazu führen, dass Menschen Dinge tun, weil sie viel zu viel über Sex nachdenken und nie Sex hatten und da einfach nicht klarkommen mit der Situation.
Ja, es gibt auch eine Studie, die belegt, dass verheiratete Männer in der katholischen Kirche, also Diakone, erheblich seltener in Fälle von sexueller Gewaltanwendung verwickelt sind als Priester, die zölibatär leben. Deswegen weiß ich nicht, ob die nicht doch an dieses Thema nochmal anders ran müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das.
Auch wenn sie Nachwuchs wollen. Ich meine, das Problem ist doch auch, es gibt keinen Nachwuchs mehr und es gibt doch sicherlich ist es auch ein Grund, dass die Regeln da einfach nicht mehr in der Gegenwart angekommen sind. Die Kirche muss sich doch verändern, genauso wie das Thema Frauen auch, das wir nun lange nicht mehr besprochen haben, auch wieder besprechen werden, heute nicht. Aber dass man einfach sagt, Frauen draußen bleiben und.
Doch, lass uns jetzt mal über Frauen reden, ich finde gerade bei der Ableitung, also dass der Papst auf Bekenntnisse des heiligen Augustinus verweist und dessen große Begeisterung für die sexuelle Enthaltsamkeit, das finde ich echt so richtig schwierig, weil gerade beim heiligen Augustinus haut das so gar nicht hin. Der heilige Augustinus, der lebt, wie du weißt, der ist ja schon 1600 Jahre tot, also er lebt im 4. Jahrhundert. Und es gibt nicht den geringsten Zweifel daran, dass er eine Lebensgefährtin hatte, mit der er lange Zeit zusammenlegt. Also man schätzt etwa 15 Jahre. Also das war keine Zufallsbekanntschaft, die er mal am Nachmittag kennengelernt hat, sondern mit der hat er 15 Jahre zusammengelebt. Mit der hat er auch einen Sohn. Die scheinen auch eine ganz harmonische Partnerschaft geführt zu haben, bis sie zusammen nach Mailand gehen, aus Nordafrika. Der heilige Augustinus kommt ja aus Nordafrika. Und in Nordafrika hat er dann ein Bekehrungserlebnis und möchte Christ werden und keusch leben. Und dann wird diese langjährige Lebensgeschichte, fährt ihn einfach in die Wüste zurückgeschickt. Ja. Also nach Nordafrika, wohl wissend, und das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass damals das Gefälle, was Einkommen und auch Möglichkeiten, ein Leben zu führen zwischen Männern und Frauen so groß war, dass er wusste, dass es sie auch in eine wirtschaftliche Krise stürzen würde.
Ganz ehrlich, wir sind immer noch nicht da, dass das weg ist, ne? Also für immer noch ist ein Großteil der Frauen, spätestens wenn Kinder da sind, von Männern abhängig. Und da sind wir immer noch.
Ist wahrscheinlich vor 1600 Jahren auch so gewesen. Also, dass er diese Frau einfach wegschickt, unterstützt übrigens von seiner Mutter, auch die heilige Monika, seine Mutter, soll also stark daran gewirkt haben, dass diese Frau verschwindet. Dann hat der heilige Augustinus aber ein Verhältnis mit seiner Vermieterin und wartet darauf, eine andere junge Frau heiraten zu können. Inmitten von all diesem, wo ja nun Frauen präsent sind, ohne Ende, beschließt er plötzlich die Keuschheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht so wirklich überzeugend. Also irgendwie hat er Jahre offenbar überhaupt kein Interesse an Keuschheit gehabt, überlegt sich es dann anders. Aber dann
und dann anderen vorzuschreiben, sozusagen, oder das zum Allgemeingut zu erklären, finde ich auch schwierig. Aber sag mal jetzt Jesus und Maria Magdalena, ne?
Ja.
Was war denn da eigentlich? Du weißt das doch bestimmt alles ganz genau.
Ja, natürlich.
Ja.
Also Maria arme Maria von Magdala, die hat einfach das Pech, dass es die an einer Stelle in der Bibel vorkommt, die kurze Zeit darauf von einer Prostituierten die Rede ist. Die hat mit Maria von Magdala absolut
das
nichts.
Das habe ich mir immer gedacht, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass die katholische Kirche das ganz interessant fand, die einzige Frau, die Jesus ganz nahe war, da erstmal zu diskreditieren.
Das ist, also weißt du, das Problem, also ja, weißt du, ich fürchte, wir sprengen jetzt gerade diese Sendung, weil das Problem, das Problem von Maria von Magdala ist ja ein ganz anderes. Da kommen wir auf ein ganz schwieriges Feld, weil Maria von Magdala soll ja von bösen Geistern besessen gewesen sein.
Aha, behauptet und, welcher Mann?
Behaupten die Evangelisten, schreiben, dass Maria von Magdala also ein Problem gehabt haben soll. Sie soll nämlich von bösen Geistern besessen gewesen sein.
Genau.
Und jetzt kommen wir zu einem Problem, was Frauen und Männer betrifft, aber Jesus Christus treibt im Evangelium jede Menge böse Geister aus. Mhm. Aber genau das Exorzismen, also das Austreiben böser Geister, ist, wie du dir vorstellen kannst, in einer modernen Kirche echt nicht mehr vermittelbar.
Du, ich habe meinen Exorzisten in der Sendung gehabt. Ich bin die halbe Nacht mit ihm durch Hamburg gelaufen. Das kann ich gleich auch noch erzählen. Na, egal. Ja,
weil ich ihn dir angeschleppt habe.
Du hast ihn angeschleppt. Der war nett. Der war sehr nett. Dem gefiel das sehr gut in Hamburg.
Ja, das glaube ich.
Also wir wollen jetzt.
Aber dass ihr damals nachts noch abgehauen seid, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Der hieß übrigens Nanni.
Ja, genau, den Namen hatte ich vergessen. Ich habe immer noch ein Foto mit ihm. Egal. Ja. Schön mit seinem weißen Kragen in irgendeiner Bar. War lustig. Nein, aber zurück zu Maria Magdala.
Ja, das war jetzt zum ersten Mal. Aber wie gesagt, Maria von Magdala war von bösen Geistern besessen und wird von diesen bösen Geistern gereinigt, ist in der Nähe von Jesus Christus. Und an einer Stelle, wo man einfach die Seite überschlägt, ist an der nächsten Stelle von einer Prostituierten zu reden. Die hat mit Maria von Magdala absolut nichts zu tun.
Ja.
Dass, wenn man das genau liest, merkt man, dass eine ganz andere Frau gemeint ist. Mhm. Aber weil es dieses Zusammenhang gab zwischen bösen Geistern, Maria von Magdala und der Prostituierten, bastelt man daraus, dass Maria von Magdala eine Prostituierte gewesen sei, was absoluter Blödsinn ist.
Wieder eine Frau in Verruch gebracht über Jahrtausende, die also womöglich einfach, war sie denn jetzt eine Partnerin von Jesus? Irgendwo habe ich mal gelesen, sie war sogar eine Apostelin, eine weibliche.
Also sicher ist, sie war in der Umgebung von Jesus Christus. Sicherlich ist auch, sie war relativ wohlhabend. Sicher ist, dass sie eine große Zeit mit Jesus Christus unterwegs war. Die Spekulationen darüber, ob das seine Geliebte gewesen ist oder nicht, gibt es schon seit Jahrhunderten. Ja, das ist ganz klar.
Tausenden wahrscheinlich. Ja,
genau. Es gibt auch immer wieder dieses Bild, dass Maria von Magdala sich dann ganz furchtbar gepeinigt haben soll, weil sie diese Liebesaffäre gehabt haben soll. All das ist reine Spekulation. Aber es ist ein ganz wichtiges Argument für junge Frauen, die heute katholische Priester werden wollen. Weil das Argument der katholischen Kirche ist ja am Abendmahl, also in dem Moment im wichtigsten, dem Moment, der ja auch in deiner Kirche ein ganz wichtiger Moment ist, in dem Abendmahlsmoment, saßen beim Abendmahl nur Männer mit am Tisch. Daraus leitet die katholische Kirche ab, Jesus Christus wollte als Priester nur Männer. Das stimmt nicht ganz, weil es gibt keinen Zweifel daran, dass Maria von Magdala eine große Rolle gespielt hat in der Gruppe, die Jesus Christus herum waren. Deswegen könnte man genauso gut sagen, Jesus Christus hat nie ein Wort dagegen die weibliche Begleitung in seiner Gruppe gesagt. Genauso, wie ich das auch nicht oft genug wiederholen kann, Jesus von Nazareth hat nie in keiner Weise Homosexuelle verleumdet oder verurteilt. Das hat es nicht gegeben. Das
und
ist
auch
Unsinn.
Nichts vom Zölibat geredet. Schon mal gar nicht.
kein Wort vom Zölibat geredet, sondern später stellt sich ja sogar raus, dass Paulus sagt, ihr könnt gerne heiraten, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir unbedingt nochmal zurückkommen.
Ach, wir sind jetzt ein bisschen auf diesen aktuellen Fall. Also erstmal, natürlich Team Maria Magdalena, das ist klar, den Exorzisten besprechen wir ein andermal. Aber wir müssen jetzt auf den Fall
aber ich muss Woche ganz ehrlich sagen, dass du damals mit dem Exorzisten noch ausgegangen bist. Ich habe den doch in die Sendung geschleppt.
Der war total lieb und nett.
Der hat dann brav nach Hause in mein Hotelzimmer gegangen.
Du warst doch gar nicht da. Du warst doch gar nicht da. Den hast du uns nur organisiert. Der war alleine da, sonst wärst du mit dabei gewesen.
Ach, der war alleine da?
Ja, der war allein in der Sendung. Du hast den, glaube ich, uns organisiert, weil, wie gesagt, irgendwo stand mal wieder in irgendeiner Zeitung Thema Exorzismus und wir alle natürlich in Norddeutschland denken, das kann die katholische Kirche nicht ernst meinen. Es gibt doch niemanden, der wirklich ja noch irgendwie den Teufel austreibt.
Zumal es einen ganz schrecklichen Fall mit einer Toten gab in den 70er Jahren, dass eine Frau zur Tode gequält worden.
Gibt's einen Film drüber, genau. Ja. Und da hast du gesagt, doch klar, gibt's, ich kenne einen, den schicke ich euch, wie du so bist. Und dann hatten wir den in der Sendung und der hat erzählt, wie er das so macht, wie er den Teufel erkennt, wie er den austreibt. Also vielleicht habe ich sogar noch das Dossier irgendwo rumfliegen, das weiß ich jetzt nicht.
Gut, okay.
Aber also ich freue mich, das ganz nett in Hamburg.
Ich freue mich, dass du einen netten Abend, ich meine, das kann auch nicht jede Frau von sich sagen, weißt du, damals mit der Abend in Hamburg in der Bar mit den Exorzisten?
Durch, also auf der Reeperbahn waren wir jetzt nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, aber irgendwo waren wir noch was essen, was trinken, was so.
Aber ich meine, das glaubt dir doch kein Mensch in deiner Hamburger Frauengemeinschaft, wenn du sagst, ich und mein Exorzist hier wieder.
Aber okay. Ich habe seine E-Mail-Adresse, da vielleicht schreibe ich ihm nochmal.
Ich kann dazu nur sagen, du kannst mich als Zeugen benennen. Ich weiß, dass es stimmt. Ich kann mich an den Exorzisten Nanni erinnern. Ich hatte mit ihm nachher auch noch relativ viel Kontakt, weil er wurde dann im Fernsehstar. Der hat auch im Fernsehen noch im Exorzismus geredet.
Ja, siehst du, hat seine Nische gefunden. Also,
wir lenken ab. Also es hat leider diese Woche ein sehr umstrittenes Urteil gegeben des Kölner Landgerichts. Da geht es um einen Fall, der ist auch wieder schlimm, ekelerregend, aber auch, muss man auch sagen, vielschichtig. Er ist nicht vielschichtig, was die Schuld angeht. Also es gibt keinen Zweifel daran. Der Täter ist zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Der sitzt auch im Gefängnis. Das ist ein katholischer Priester gewesen, der in seiner Zeit als Kaplan, das muss man sich mal vorstellen, mit dem Einverständnis des damaligen Jugendamtes die Genehmigung bekam, ein minderjähriges Mädchen und einen minderjährigen Jungen in seiner Wohnung als Pflegekinder aufzunehmen.
Der war damals 28, ne? Ich habe das auch gelesen. Also er war 28, nimmt zwei Kinder, zwei Jugendliche zu sich, und vergeht sich an denen, vor allem an der Frau, ne? An dem Mann
genau.
An dem Jungen auch?
Nein, nicht an dem Jungen. Es geht immer um das Mädchen, also diese betroffene Melanie F. Das Ganze ist entstanden auf dem Hintergrund. Da muss ich das Jugendheim jetzt mal für einen ganz kurzen Moment in Schutz nehmen. Man wollte damals Kindern die Heime ersparen. Und deswegen gab es so etwas wie die Möglichkeit, dass Pflegeeltern, die man für geeignet hielt, Kinder nicht so, dass sie nicht ins Heim geschickt werden mussten. Diese Melanie F. hat auch immer wieder ausgesagt, mein Peiniger drohte mir immer wieder damit, wenn du was sagst, dann kommst du ins Heim. Also das, ich muss ganz ehrlich sagen, die Ursprungsintention, Menschen, also Kindern und Jugendlichen, klar, so nach
Heim zu ersparen, das verstehe ich.
Das war, glaube ich, gut.
Zu einem alleinstehenden Mann zu schicken, da gehen bei mir jetzt schon die Alarmglocken natürlich aus heutiger Sicht an.
Ja, das ist bei mir natürlich auch nicht. Ich kann auch absolut nicht nachvollziehen, dass das damals so war. Aber die gesetzliche Grundlage, muss man auch mal fairerweise sagen, war damals so. Es war damals erlaubt, dass alleinstehende Männer Pflegekinder zu sich nehmen. Das war erlaubt.
Also das war 1979. Ich lese das hier gerade nochmal. Also, steht in der Süddeutschen schon ungewöhnlich, dass ein Priester Kinder in Pflege nimmt. Also selbst
ich glaube, es gab gar keinen anderen Fall.
Genau. Aber mit Erlaubnis des damaligen Erzbischofs Kardinal Höffner war das eben dann erlaubt. Also der hat seinen Segen gegeben sozusagen.
Ja, aber man muss fairerweise sagen, Kardinal Höffner hat nicht die Entscheidung getroffen. Die Entscheidung hat das Jugendamt getroffen. Und was aus heutiger Sicht ein Skandal ist, dass Kardinal Höffner, der innerhalb der katholischen Kirche als ein Held gilt, also ein ganz wichtiger Kirchenmann, dass der damals nicht... Wenn er so schlau und so weise und so erfahren war, dann nicht gesagt hat, das geht auf keinen Fall, das kann ich echt nicht nachvollziehen.
Ja, es gab irgendwie eine Auflage, dass da doch vielleicht auch eine Haushälterin dann noch mit ins Haus soll. wohl.
Richtig, es sollte, das sollte sein. Das ist nie passiert, es ist nie kontrolliert worden. Und der Richter, wenn man sich diesen Fall ansieht, den finde ich ja hochinteressant, weil der hat immer wieder gesagt, also die Versäumnisse in diesem Fall waren so eklatant, weil niemand, also es geht jetzt ja nicht um 2 Wochen, verstehst du? Nee, es geht nicht darum, das dass heimlich nicht. An einem Nachmittag, sondern es geht um 6 Jahre. Ja. Es geht also nicht um irgendeinen,
was es
geht.
Missbrauch.
Richtig. Ja. Es geht nicht darum, irgendjemand war betrunken und an irgendeinem Nachmittag ist unbewiesen, was passiert. Es geht um Jahre. Ja. Und es geht darum, dass in dieser Gemeinde die Leute wussten, die Menschen wussten, dass immer wieder kleine Mädchen in diesem Pfarrhaus übernachteten. Das war überhaupt nicht geheim. Und
seine Nichten hat er auch noch missbraucht.
Er hat seine Nichten missbraucht. Er hat offensichtlich das auch so psychologisch geschickt gemacht, dass die sich schuldig gefühlt haben. Deswegen auch keine Anzeigen erstattet haben. Dann hat das Bistum Köln auch Stellen eingerichtet, an die sich Betroffene wenden konnten. Und erst Jahrzehnte später haben dann auch diese beiden Nichten gesagt, wir möchten jetzt endlich mal darüber sprechen, was damals passiert ist. Und ich muss sagen, was mir immer schwerfällt, ich habe das ganz oft erlebt, auch in Kanada. Es fällt immer wieder der gleiche Satz, dass die betroffenen Frauen sagen, wir haben uns schuldig gefühlt über eine lange Zeit. Wir haben geglaubt, dass wenn wir darüber sprechen, Verwandte, wie gesagt, häufig Mütter, aber häufig auch Onkels, Leute aus dem näheren Umfeld gesagt, Mädchen, wenn du darüber sprichst, dann diskreditierst du die ganze Familie, dann zeigen alle mit dem Finger auf dich, weil du bist dann schmutzig.
Und das war ja das Tolle ganz kurz an dem Fall Gisèle Pelicot in Frankreich, dass sie sich hingestellt und gesagt hat, die Scham muss die Seite wechseln. Dieser Satz ist ja ganz zentral. Und das ist halt nie passiert. Die Beschämten waren immer die Opfer bisher.
Ja, genau.
Gerade die jungen Mädchen, die jungen Frauen, gut, die junge Männer genauso, kleine Jungs, die nichts dafür können, sich selbst geschämt haben, dass sie schuld sind. Und das war so ein wichtiger Satz, dieser Fall hier, der füllte ja 20 Seiten im Kölner Missbrauchsgutachten, habe ich gelesen.
Ja, das ist richtig, weil der war so eklatant. Ja. Er war auch so gut recherchiert. Und man muss auch dazu sagen, der Täter hat hier eingestanden. Es war jetzt nicht so, dass man über einen Graubereich redete. Wir haben jetzt schon mehrfach über sexualisierte Gewalt geredet. Es gibt ja häufig Leute, die gestehen das nicht ein. Es gibt ganz viele Graubereiche. Ja. In diesem Fall ist es alles ganz anders. Das ist alles ans Licht gekommen, zumindest das meiste, was man weiß. Er war geständig, er hat das alles eingeräumt, ist zu einer sehr harten Haftstrafe verurteilt worden. Wie gesagt, er hat jetzt noch 10 Jahre Haft vor sich. Das ist alles auf dem Tisch. Und das erste Opfer musste damit leben, und das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch nicht nachvollziehen, aber ich bin nicht der Gesetzgeber. Die strafrechtliche Tat ist verjährt. Das Gericht
ist auch
sagt
so ein Ding, ob man diese Gesetze mal ändern sollte, dass sowas bitte nicht verjährt. Ich meine, für die Opfer verjährt es nie. Die Opfer haben ihr Leben lang damit zu tun. Für die gibt es keine Verjährung.
Du hast völlig recht. Das sagen die Betroffenen auch in diesem Fall. Die sagen, ich habe jeden Tag damit zu tun. Ich kann mich an eine Frau in Kanada erinnern, die mir sagte, der hat mir mein Verhältnis zu mir als Frau genommen. Ja. Ich habe nie ein Verhältnis zu mir selber aufbauen können, dadurch, dass er mir meine Sexualität zerstört hat. Als Kind habe ich nie ein Gefühl einer Frau gehabt und auch kein Vertrauen entwickeln können. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe, ich will nicht so tun, als wäre ich einer. Ich bin auch kein Arzt. Nicht. Ich habe diese Gesetze nicht gemacht. Dieser Fall ist strafrechtlich verjährt. Es hat deswegen auch nie ein strafrechtliches Verfahren geben können, weil das schlicht und einfach zu lange her ist. Und der Gesetzgeber sagt, das können wir nicht mehr strafverfolgen. Dann hat das Bistum Köln sich bereit gefunden, sich zivilrechtlich mit der Dame, wie soll ich das sagen, zu einigen. Sie hat eine Schmerzensgeldforderung von 70.000 Euro bekommen, hat aber erneut gegen das Bistum Köln geklagt und wollte diesmal einen erheblich höheren Betrag vom Bistum Köln. Da ging es über eine Forderung von über 800.000 Euro. Und das ist jetzt ein Graubereich. Und das ist, ich finde, wahnsinnig schwer zu entscheiden, weil nehmen wir es mal. Von der Arbeitgeberseite sieht das natürlich so aus. Wenn du eine Autowerkstatt hast und hast einen Angestellten, der in seiner in seiner Freizeit strafrechtliche Sachen tut, dann kannst du als Besitzer der Garage kaum sagen, das ist ja nicht mein Problem. Jetzt ist aber die katholische Kirche keine Autogarage und ein Priester auch nicht unbedingt jemand, der in einer Autogarage arbeitet, sondern
ja, ein Priester, es geht ein Priester sein ganzes Leben
Priester,
lang.
Ein Priester ist sein ganzes Leben lang. Er ist eigentlich 24 Stunden im Einsatz im Sinne von Priester kannst du auf der Straße ansprechen, du kannst abends bei Priestern klingeln, wenn du etwas Wichtiges willst. Es ist ja auch strafrechtlich verboten, sich als Priester auszugeben.
Ja,
also ist diese Grenze zu sagen, wann ist man Privatmann-Priester und wann ist man nicht Privatmann-Priester, die ist wirklich schwer zu ziehen. Und das Landgericht Köln hat jetzt aber entschlossen, nein, diese Schmerzensgeldzahlung zahlen wir nicht. Was für viele Menschen, das kann ich gut verstehen, ein schlagvolles.
Ja, verstehe ich auch. Es gab ja auch ein anderes Urteil, ne? Es gab ja mal dieses Menne-Urteil, habe ich gelesen. Da ist das Landgericht Köln zu einer Zahlung von 300.000 Euro an einen ehemaligen Messdiener verpflichtet worden. Und da hieß es, diese Amtshaftung besagt, dass Dienstherren, also zum Beispiel die Kirche, zivilrechtlich haften für Taten ihrer Beschäftigten, also auch für Missbrauch. Also man hat auch schon mal anders argumentiert und diesmal argumentiert man so.
Richtig, ganz genau. Deswegen sage ich jetzt ein Graubereich. Ja. Es ist wirklich schwer zu entscheiden. Wie gesagt, die Gerichte, es ist deren Job, das zu tun, aber es stimmt. Eigentlich widersprechen sich die beiden Urteile, weil in einem Fall hat man gesagt, okay, es gibt eine Verantwortung des Arbeitgebers. Im anderen Fall hat man gesagt, sie sehen die nicht. Ich kann dazu sagen, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Ja, ich kann die Empörung verstehen.
Ja, ich kann bloß in der aktuellen Situation als katholische Kirche würde ich sagen, Mann, es ist gerade so, es ist so viel schiefgelaufen und dieses Thema ist so, so wichtig, dass wir das vernünftig aufarbeiten und deswegen werden wir einfach freiwillig dieses ganze Geld bezahlen. Ich denke ja immer, die katholische Kirche hat Geld. Du sagst immer, die hat kein Geld. Aber gerade jetzt in dieser Zeit, wo man ja wirklich denkt, dass das schüttet doch wieder Wasser auf die Mühlen. Die sagen, das ist doch mal dasselbe. Am Ende stehen die Opfer blöd da und die katholische Kirche sagt, wir waren es nicht.
Du hast ja recht. Also ich würde mal sagen, ich kann auch die Opferseite gut verstehen. Dieses Grauen, das Melanie F. erlebt hat, das ist wirklich unbeschreiblich. Ja. Also erstens, dass er ihr Vertrauen ausgenutzt hat, dass sie 6 Jahre ihm wirklich völlig schutzlos ausgeliefert war. Offensichtlich alle weggeguckt haben, die hätten weggucken müssen. Und zumal, ich verstehe auch nicht, dass wirklich niemand eingeschritten ist, wenn ein junger Pfarrer mit einem offensichtlich verstörten Mädchen in diesem Pfarrhaus lebt.
Ja, und auch diese Abtreibung ganz kurz mal. Ja, also genau. Ich meine, wo geht man denn dahin, als wenn da irgendwo ein Pastor auftaucht mit einer 14- oder 15-Jährigen, ich weiß nicht, wie alt sie da war, und sagt, hier mal bitte einmal Abtreibung. Also erstmal davon mal ganz abgesehen, dass jedes Leben ganz doll geschützt werden muss in der katholischen Kirche, aber in dem Fall dann vielleicht mal gerade überhaupt nicht. Da geht es bei mir ja schon wieder los.
Du hast
und da müssen doch alle Alarmglocken in irgendeiner Klinik bei irgendeinem Arzt angehen. Genau. Da muss doch Anzeige erstattet
werden. Völlig richtig. Das ist der nächste Fall, wo man denkt, also erstmal würde ich sagen, wie kann das sein, dass das Jugendamt, die zuständig sind, also die für den Schutz der Kinder hätten sorgen müssen. Ganz unabhängig von Pfarrerkirche oder völlig egal wem sie diese Kinder anvertraut hätten sie das kontrollieren müssen, haben sie nicht.
Da kommt doch immer jemand vorbei und so kenne ich, also so hört man das immer.
Die Auflage, dass eine Haushälterin eingestellt worden ist, ist nicht passiert, hat keine Konsequenzen gegeben. Dann wird dieses Mädchen zweimal schwanger.
Also, ich bin sprachlos.
Einmal, als sie noch relativ jung ist, und dann organisiert der Täter selber diese Abtreibung. Wie war das möglich? Keine Ahnung. Aber ich finde, diese Frage stellt sich wirklich, dass es damals möglich gewesen ist, dass ein Priester mit einem schwangeren Mädchen auftaucht und sagt, hier muss mal was passieren. Und das zweimal.
Ja.
Also, dass nicht die Ärzte oder die Zuständigen dann sagen, jetzt rufen wir erstmal die Polizei an.
Ja, und abgesehen davon natürlich, was für eine Doppelmoral, was für eine Verlogenheit als Priester, dann zu sagen, also dieses Leben, also ich bin so sprachlos darüber. Dieses Leben wird mal ganz schnell abgetrieben, aber das ist wahrscheinlich Usus, oder? In solchen Fällen, wie oft passiert sowas?
Das passiert häufiger. Also es gibt hier im Vatikangericht gerade einen Prozess gegen einen weltbekannten Künstler, der Ordensfrauen mit psychologischen Tricks dazu gebracht haben soll, mit ihm zu schlafen. Und denen hat er auch immer wieder gesagt, wenn sie gesagt haben, und was ist, wenn ich schwanger werde, hat der immer gesagt, das macht doch nichts, dann treiben wir sie ab. Das ist jetzt nicht so, dass es das erste Mal passiert. Richtig ist aber, dass dieser Priester hat mit der katholischen Kirche innerlich schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Der ist dann ja auch aus der katholischen Kirche rausgeflogen. Mhm. Ich will damit nur sagen, richtig ist das, was du gerade gesagt hast, ist, das hat alles schon lange nichts damit zu tun, was Jesus von Nazareth wollte, sondern das ist schlimmste Gewalt. Da sind wir ganz, ganz weit von weg. Da hast du völlig recht. Also deswegen ist dieser Fall auch so, ich meine, der geht jetzt gerade in Deutschland durch die Zeitung und durch die ganzen Medien. Das wird heftig diskutiert werden. Das ist ja auch richtig, weil man muss wirklich sagen, war das jetzt so eine kluge Entscheidung, zu sagen, der Arbeitgeber haftet nicht in diesem Fall? Oder aber hätte man sagen müssen, die moralische Verantwortung ist dann doch gegeben. Aber wie gesagt,
und die Glaubwürdigkeit wäre auch mal ganz schön, wenn man die wiederherstellen würde.
Das auch war, aber Gerichte sind unabhängig und das finde ich auch gut, dass es so ist. Also deswegen würde ich sagen, Urteile muss man erstmal hinnehmen, wenn sie da sind. Man kann sie ja immer noch gut finden, gut oder schlecht finden, aber gleichzeitig müssen wir noch mal darüber reden, dass auch der gute Papst gerade auf der gleichen Art und Weise Ärger hat, weil in der Schweiz, und man denkt immer, das nimmt überhaupt kein Ende mehr. Ne?
Ja,
das ist das, was ich...
Das ist so schrecklich, ja.
Du denkst, es ist ein Skandal ohne jedes Ende. Also immer neue Fälle, immer mehr Leute, wo du denkst, also diesmal geht es um ein hochheiliges Kloster in der Schweiz, Saint-Maurice, und da geht es sogar noch nicht um irgendjemanden, sondern um ab persönlich. Jean Scarcella, der ist also, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, Klöster und gerade Männerklöster, vor allem wenn sie so hochheilig sind, die waren immer schwierig. Also da kenne ich ganz, ganz, ganz viele Fälle. Also ich bin ganz gut befreundet mit dem ehemaligen Sekretär von Josef Ratzinger, Josef Clemens, und der war beauftragt, sich um ein Kloster zu kümmern in Österreich, und da hat es Unterlagen gegeben, die im Vatikan aufgetaucht sind, die waren ähnlich schwer. Da hat es auch Missbrauch von Schutzbefohlenen, alles das ist, also ich, und jetzt betrifft es auch dieses altehrwürdige Kloster, und da musste Leo der 14. jetzt den Rücktritt des Abtes akzeptieren, weil die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es mindestens 67 Fälle sexualisierter Gewalt an Minderjährigen gegeben hat von mindestens 30 Ordensmännern des Klosters, und weißt du, da kann mir niemand mehr erzählen, Davon wusste ich nichts. Und ich habe das auch nicht mitbekommen. Also, wenn du ein Kloster hast und ein schwarzes Schaf hat an einem Nachmittag irgendetwas getan, dass dann alle sagen, habe ich nicht mitbekommen, glaube ich. Aber 30 Täter in 67 Fällen, und die haben alle nichts davon gewusst. Also,
es ist wirklich.
Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde deswegen auch, der ganze Zölibatsdiskussion sollte man sich wirklich nochmal, ich weiß, man sollte das, glaube ich, auch.
Aber nicht nur das, auch wer wird da überhaupt Priester, da mal genau hinzugucken. Ja. Da muss auch generell dann noch mehr aufzuräumen. Da muss so viel passieren. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen würde jetzt oder wo man anfangen müsste. Aber das wäre jetzt, glaube ich, eine Riesenaufgabe von Papst Leo, jetzt mal zu sagen, wenn wir als katholische Kirche weiter existieren und wollen und glaubwürdig bleiben wollen, dann müssen wir da mal ganz doll aufräumen. Das muss alles ans Licht und die Leute müssen alle verurteilt werden und damit man uns überhaupt mal glaubt. Weil ich lese dann immer nur, es gab hier Akten und da Akten, und dann werden die immer doch irgendwo doch unter den Teppich gekehrt und nicht veröffentlicht. Das ist doch kein Wunder, dass jetzt eben auch die Diskussion um Kardinal Wölke sich so entsponnen hat. Weil dieser Verdacht schwebt da immer drüber. Auch wenn, ob er was gemacht hat oder nicht, das haben wir ja schon ausführlich besprochen.
Ich weiß, haben wir ausführlich besprochen. Aber ich möchte noch mal zu Wölke in diesem Fall sagen, auch im Fall, der jetzt gerade verhandelt wurde, wo es um diese 800.000 Euro ging, wurde Wölke beschuldigt, Beweismaterial zurückgehalten zu haben. Und da muss man mal ganz klar sagen, der hatte mit der Beweisführung überhaupt nichts zu tun. Der hat das Material, das da vorgelegt worden ist, überhaupt nicht gesehen. Aber da ist es auch wieder so, dass sobald der Name Wölki fällt, ist das wie eine Mine. Verstehst
aber
du?
Aber der
das
war doch auch ganz enger Vertrauter von Meißner vor ihm. Und Meißner war jetzt ja nun auch nicht gerade die große Leuchte, was das Thema anging.
Das ist also richtig. Das alles richtig. Aber diese Fälle gehen ja zurück bis auf Kardinal Höfner. Das ist ja geht ja noch viel weiter zurück.
Können wir über nette Kardinäle sprechen? Gibt es auch welche?
Ja, nette Kardinäle gibt es auch. Also ich kenne ein paar.
Also kriegst du wir die Krise hier, wenn wir alles besprechen. Muss ich dich doch mal wieder fragen, wie du das mit dieser Kirche aushältst.
Naja, es gibt auch ganz nette Kardinäle, die dann auch mal sagen, wir haben da einfach ein Problem.
Aber können die nicht mal lauter sein? Müssen die nicht mal lauter sein? Genauso wie die anständigen Männer, die guten Männer, von denen es auch sehr, sehr viele gibt, lauter sein können, wenn wieder Femizide begangen werden, wieder Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung, was man jeden Tag liest. Wo ich denke, ja, sind überhaupt nicht alle Männer so, aber die Guten können laut sein oder können nur die guten Kardinäle auch mal laut sein.
Ja, also ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den du da sagst. Ich glaube auch, dass es gibt innerhalb der katholischen Kirche viele wichtige Männer, die in der letzten Amtszeit von Papst Franziskus ziemlich nahe an dem Schluss waren, zu sagen, das Zölibat ist eben nicht doch so ein tolles Geschenk, sondern das hat auch viele Kehrseiten. Mhm. Also ich kann mich an zwei ganz wichtige erinnern, die während des Pontifikats von Franziskus gesagt haben, lass uns erstmal sowas wie Inseln schaffen. Also wir lassen katholische Priester, die heiraten wollen, zu in Gegenden, wo es überhaupt keine katholischen Priester sonst gibt, wie in Amazonien. Und dann gab es eine Aussage von einem Berater von Franziskus, der wirklich ganz enger Berater von Franziskus war, der gesagt hat, ich verstehe nicht, warum wir gute Leute, die wir gut gebrauchen könnten, nicht einsetzen dürfen, nur weil die heiraten.
Ja, es ist wirklich albern. Ja.
Und ich fürchte aber, dass mit dem Satz von dem Augustinus-Verehrer Leo dem 14., wer da jetzt gerade von dieser Linie da einen klaren Schritt zurückgegangen sind. Also da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran. Also er hat das auch nicht offen gelassen. Sämtliche
Frauen möchte, glaube ich, auch in die Wüste schicken. Bisher habe ich da noch nicht viel zu gehört.
Naja, er hat ich habe zwei neue Stellen wieder mit Frauen,
aber das jetzt entscheidend waren. Ernsthafte Positionen. Es würde sich ja vielleicht auch viel, weil es hängt ja nicht alles am Zölibat. Du hast ja zweimal das Zölibat angesprochen oder den Zölibat angesprochen, kann man beides sagen. Aber daran hängt es ja nicht nur, dass diese ganzen Fälle auftreten. Das ist auch einfach, glaube ich, nicht gut, dass da so viele Männer auf engstem Raum aufeinander hocken. Und es sind ja auch sehr viele Homosexuelle, haben dann ihre Beziehungen. Wenn das in beider Seite im Einvernehmen ist, ist es wunderschön. Aber fühlen sich ja auch wieder schuldig, weil das dürfen sie ja untereinander auch nicht. Das ist ja alles eine verlogene Suppe, tut mir leid.
Ja, also das geht mir zu weit. Also das würde ich nicht sagen, dass es eine verlogene Suppe ist.
Ja,
aber ich würde
nicht
sagen,
alle. Ich
würde sagen, es ist definitiv eine Frage, wo man jetzt echt mal ganz grundsätzlich ran muss. Und ich fürchte ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass diese Linie von Franziskus weitergeht. Und ich glaube, dass die jetzt erstmal für die nächsten Jahre ist die gekappt.
Schade.
Finde ich auch.
Soll er sich auf den Frieden wenigstens konzentrieren? Dann macht er da was Gutes.
Da ist er ja gerade bei. Mhm. Deswegen bin ich mal ziemlich gespannt, was jetzt in Castel Gandolfo passieren wird. Mhm. Weil diese Sommerurlaube nutzen die Päpste in der Regel immer dazu, dass Leute eingeladen werden, von denen die offiziell nie da gewesen sind. Mhm. Das ist einer von den vielen Sachen, die die Päpste während in Castel Gandolfo immer genutzt haben. Da kamen Leute, die auf keiner Gästeliste auftauchten, die nie offiziell erschienen sind, weil das ist sehr viel leichter, jemanden nach Castel Gandolfo reinzubringen als in den Vatikan. Okay. Das ist sehr schwierig im Vatikan. In Castel Gandolfo ist das kein großes Problem. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, wird Leo schwimmen gehen? Wird er den Pool benutzen?
Was für eine Badehose hat er dann?
Werden wir seine Badehose sehen? Wird er zum Tennisspielen kommen? Wird er runterfahren zu seinen Kumpels? Dienstags da wieder ein Abendessen gehen? Wird er, das finde ich wirklich ganz spannend, wird er die Gottesdienste auch halten? Mhm. Also die Päpste, wenn die in Castel Gandolfo waren, sind auch in diese kleine Kirche gegangen, haben da Gottesdienste gehalten, die sind auch mal durch die Stadt gegangen. Also ich bin mal gespannt, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch auf die Feier gespannt, die Fete, die Leute in Castel Gandolfo machen werden, weil endlich geht es wieder los. Endlich können sie wieder tausende von Cola-Dosen, Pizzas an die heranstürmenden Pilger verkaufen. Und auf diese Atmosphäre bin ich wirklich gespannt.
Ja, gut, das klingt ganz interessant, aber das wird nicht verdecken, was darunter alles schwelt und brodelt. Und das werden wir weiter besprechen.
Das werden wir weiter besprechen, selbstverständlich. Ja, meine Liebe, dann...
mein Lieber, das war ja wieder eine heiße Sache hier heute. Meine Güte, in jeder Hinsicht.
Ja, ich danke dir. Und dann das nächste Mal Hitze aus Castel Gandolfo mit dem Papst im Urlaub.
Bis dahin, ich freue mich.
Mach's gut, meine Liebe. Danke dir.
Tschüss, halt durch, ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.